Im November 1938 brannten die Synagogen, wurden jüdische Häuser und Geschäfte überfallen und Juden verhaftet und getötet. Und das nicht nur in Deutschland. Auch im nordböhmischen Reichenberg, im westböhmischen Karlsbad oder im schlesischen Troppau, kurz in den Sudetengebieten, gab es die Pogromnacht, im Volksmund beschönigend Reichskristallnacht genannt. 6 Wochen zuvor war die Macht in den Sudeten an Hitler-Deutschland gefallen. Das Münchner Abkommen von Ende September 1938 hatte geregelt, dass die Tschechoslowakei die Gebiete an Hitler abtreten musste. Die Kristallnacht im Sudetenland, das ist das Thema unseres heutigen Kapitels aus der tschechischen Geschichte, das Till Janzer vorbereitet hat. Wir knüpfen an einen Beitrag zu diesem Thema an, den wir im vergangenen Jahr gesendet haben.
Am 9. und 10. November 1938 fanden im ganzen nationalsozialistischen Staat antijüdische Pogromnächte statt. Organisiert waren sie überall von der SA und der SS. Mehr als 1000 Synagogen wurden zerstört, 30.000 Menschen verhaftet, 400 Juden wurden getötet. Den Anlass für die Gewaltwelle lieferte das Attentat auf den deutschen Gesandten in Paris, Ernst von Rath. Der Attentäter Herschel Greenspan war Jude. Von Rath erlag seinen Schussverletzungen am 9. November. Mit dem darauffolgenden Pogrom begann die systematische Verfolgung der Juden in Europa, mit schlimmen Folgen für die Sudetengebiete, wie Historiker Michael Frankl erläutert.
Im Sudetengebiet waren die Folgen vielleicht noch stärker zu spüren als woanders in Deutschland. Der Grund dafür wäre, dass die allgemeine Situation, die Begeisterung der Bevölkerung, mindestens eines Teiles der Bevölkerung, nach dem Münchner Abkommen, die Erleichterung auch, dass es zu keinem Krieg kommt, und der sehr schnelle Prozess der Ausschaltung der Juden aus der Gesellschaft, der Arisierung, der sogenannten Arisierung des jüdischen Eigentums, das alles lief sehr schnell in den neu besetzten Gebieten, viel brutaler als woanders.
Vor dem Münchner Abkommen lebten etwa 25.000 bis 28.000 Juden in den Sudetengebieten. Bereits nach dem Einmarsch Hitlers Anfang Oktober kommt es zu Gewaltakten gegen sie.
Wir wissen auch, dass ein Teil von denen schon vor der Kristallnacht ins Landesinnere geflohen war, falls es möglich war. Vielleicht könnte es eine Hälfte sein, vielleicht 12.000. Als Folge davon, ein Teil der Synagogen wurde zum Beispiel schon geschlossen oder es gab Orte, in denen die jüdischen Gemeinden nicht mehr funktionierten, weil ja die Leitung, die Rabbine und der Präses der Gemeinde schon geflohen waren.
So Michael Frankl, der Leiter des Forschungsbereichs Holocaust im Jüdischen Museum in Prag ist. Auch im kleinen nordböhmischen Ort Bruch bei Büchs kam es am 9. November zum Pogrom. Dort lebte die Familie von Ella Weisberger. In einem Interview für das Prager Jüdische Museum hat sie vor einiger Zeit die Erlebnisse geschildert, die in ihre Kinderzeit fielen. Sie glaube, dies war der schlimmste Tag ihres Lebens, sagt Ella Weisberger. Ihr Vater sei nicht mehr bei der Familie gewesen. Unmittelbar nachdem die Deutschen in die Sudetengebiete einmarschiert waren, hatten sie ihn auf die Gestapo vorgeladen. Er galt als Feind des Deutschen Reiches, weil er verkündet hatte, er werde demjenigen 10.000 Kronen geben, der Hitler töte. Danach sah ihn die Familie nie mehr wieder und erfuhr auch nicht, was mit ihm passiert ist. Am Abend des 9. November wurde die Familie von Ella Weisberger zwar noch von einem Freund des Vaters vor dem bevorstehenden Pogrom gewarnt, doch die Mutter glaubte nicht daran, bis sich die Nazis dem Haus näherten.
Ich habe es heute, die Trommeln, wie die Hitlerjugend marschierte und vom unteren Ortsteil bis zu uns herauftrommelte. Als sie uns im Haus näher kamen und Juden raus, Juden nach Palästina schrien, zog uns unsere Mutter aus dem Bett. Unsere Tante übernachtete gerade bei uns und meine Mutter rief, komm, komm Greta, wir müssen uns verstecken. Sie steckte all ihre Wäsche ins Nachthemd und wir flüchteten auf den Dachboden.
Danach schlugen die Nazis die Scheiben des Hauses ein, einige stiegen auch in die Wohnung und zerschlugen einen Teil der Porzellansammlung. Die Familie blieb in großer Angst auf dem Dachboden. Am nächsten Tag wurde Ella Weisbergers Mutter zur Gestapo-Hauptstation in Oberleutensdorf zitiert.
Ultimatum 24 Stunden, aber sie drželi skoro celý den.
Dort gaben sie ihr ein Ultimatum von 24 Stunden. Bis dahin mussten wir den Ort und unser Haus verlassen. Sie sagten, die Grenze zwischen Böhmen und den Sudeten sei bis 6 Uhr abends offen. Falls wir bis dahin die Grenze nicht passiert hätten, würden wir nach Dachau gehen.
Die Flucht gelang jedoch, wenn auch knapp. Erst kurz vor 6 passierte die Mutter mit den 2 Töchtern die Grenze bei Lovosice an der Elbe. Sie hatte ein Motorrad mit Beiwagen nehmen müssen und steuerte den Onkel in Prag an. Doch längst nicht allen Juden, die aus den Sudetengebieten flüchteten, gelang der Grenzübertritt auf Anhieb. Prag bereitete damals erste antijüdische Gesetze vor. Zudem war die tschechoslowakische Regierung bereits vor dem Münchner Abkommen von der zunächst weitestgehend liberalen Einwanderungspolitik abgeschwenkt. Sie fuhr nun einen restriktiven Kurs. Als Österreich im März 1938 an das Deutsche Reich angeschlossen wurde, riegelte die Tschechoslowakei ihre Grenzen innerhalb weniger Stunden ab. Man verwies darauf, dass die österreichischen Flüchtlinge ausländische Flüchtlinge waren. Doch im Herbst 1938 war die Lage anders, Historiker Michael Frankl.
Die Juden, die nach dem Münchner Abkommen oder nach der Kristallnacht an die Grenze kommen, das sind eigentlich tschechoslowakische Staatsbürger, beziehungsweise ehemalige tschechoslowakische Staatsbürger. Und man kann dran sehen, wie schnell sich die tschechoslowakische Politik in eine antijüdische Politik, in die antijüdische Wege leiten ließ zu dieser Zeit. Nach der Kristallnacht haben dann die Behörden eine Instruktion herausgegeben, dass Juden, die sozusagen zu Hause Heimatrecht an der anderen Seite der Grenze haben, dass sie nicht ins Landesinnere durchgelassen werden sollten. Und das ist dann wirklich passiert. Und es ist dann zu fürchterlichen Szenen gekommen an der improvisierten Grenze, eigentlich einer Demarkationslinie zu dieser Zeit, wenn sehr viele Gruppen wurden hin und her geschickt zwischen den Posten der 2 Staaten. Familien mussten irgendwo auf dem Felde an der Grenze leben. Später sind doch die meisten Juden nach Prag oder ins Landesinnere gekommen. Der Grund dafür war, dass man konnte die Grenze nicht ganz gut bewachen. Viele hatten auch Freunde, Familien in der Tschechoslowakei, die sie um sie kümmern konnten. Und letztendlich gab es auch Druck der westlichen Mächte, vor allem von Seite der Großbritannien, um die jüdischen Flüchtlinge reinzulassen.
70 Jahre sind es seit diesen Ereignissen. Doch erforscht ist dieser Teil der tschechisch-deutschen Geschichte noch vergleichsweise wenig. Wie in Deutschland selbst gibt es kaum Quellen aus den Amtsstuben, denen die Historiker trauen könnten. Dies ist aber nur eine der Hürden.
Andererseits gibt es aber für Sudetenland auch relativ wenig Zeugenaussagen und auch relativ wenig Fotos, die die Gewalttätigkeiten dokumentieren könnten. Zum Teil hat es meiner Ansicht nach damit zu tun, dass die Bevölkerung in diesem Gebiet eigentlich ganz verschwand. Die Juden sind geflohen, wurden später meistens deportiert und die meisten starben während des Holocausts. Die Sudetendeutschen wurden nach dem Krieg vertrieben und eine Erinnerung an die Kristallnacht gehörte wahrscheinlich nicht zu den wichtigsten Themen. Gehörte sicher nicht zu den wichtigsten Themen in sudetendeutschen Narrativen der eigenen Geschichte. Und das kann man auch verstehen, das eigene Leiden, das Erlittene, das war natürlich stärker.
Das Jüdische Museum in Prag hat zwar insgesamt etwa 1100 Zeitzeugenaussagen von Juden gesammelt, die den Holocaust überlebt haben. Doch nur 2 davon dokumentieren ausführlich auch die Reichspogromnacht im Sudetenland. Deswegen lautet der Schluss von Michael Frankl.
Das zeigt uns, dass das Gedächtnis, oder vielleicht können wir sagen kollektives Gedächtnis, über diese Ereignisse zerbrochen ist. Es funktioniert nicht ganz, wie es funktionieren sollte.
Sie hörten einen Beitrag von Till Janzer.